Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Leben im Heiligen Geist. Die Lehre und die Botschaft über dem Heiligen, vom Heiligen Geist ist wirklich so ein Herzensanliegen von mir. Ich glaube wirklich, dass die Kraftlosigkeit und auch die Sprachlosigkeit im Blick oder in Bezug auf den Kern des Evangeliums in vielen Kirchen heute darin begründet liegt, dass wir oftmals den Bezug zum Heiligen Geist völlig verloren haben. Es bleiben nur noch theologische Worthülsen, über die wir sprechen, aber wir leben ohne Kraft. Ich möchte am Anfang einfach ein paar Thesen sagen. Es ist ein Unterschied, ob ich den Heiligen Geist habe oder ob der Heilige Geist mich haben darf mit Haut und Haar. Mit Leib und Leben. Du kannst dich heute Christ nennen und doch dein Leben lang wenig bis gar keinen kraftvollen christlichen Einfluss auf andere Menschen ausüben, weil du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Du kannst an Jesus Christus glauben und trotzdem fehlt dir die Kraft, gegen Sünde zu kämpfen, ja vielmehr sie zu überwinden, Abhängigkeiten, schlechte Haltungen und so weiter. Oder du kannst an Christus glauben und trotzdem keinen Mut finden und keine Kraft zum Zeugnis und Bekenntnis haben. Jesus hatte den Heiligen Geist sein Leben lang und doch wurde er bei seiner Taufe so mit dem Geist Gottes erfüllt, dass er fortan erst predigte, heilte, Dämonen austrieb und alle möglichen Wunder tat. Die Jünger glaubten nach der Auferstehung an Jesus, und doch verschlossen sie sich aus Angst vor den Juden und sie legten noch nicht los. Sie warteten, bis sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und das geschah und als das geschah, wich die Angst und wich die Sorge in ihnen. Warum geht es hauptsächlich um Politik in den großen kirchlichen Verlautbarungen? Warum geht es weitgehend nur um ethische Themen, die sich nicht wesentlich von denen weltlicher Organisationen unterscheiden? Warum kommen Menschen kaum zum Glauben in den großen Kirchen heute? Warum erscheinen diese oft so saft- und kraftlos, begeben sich ständig auf Nebengleise? Warum sehen wir so gut wie keine Zeichen und Wunder heute? Ich glaube, dass es tatsächlich mit einer Erfahrung zu tun hat, die heute nur noch wenig gepredigt und gelehrt, geschweige denn geglaubt wird. In der Heiligen Schrift lesen wir dazu von der Taufe im Heiligen Geist oder eben vom Erfülltwerden vom Heiligen Geist. Und diese Taufe ist nicht gleichzusetzen mit der Wassertaufe, auch nicht mit der Umkehr zum Glauben an Jesus, auch nicht automatisch mit dem Termin der Konfirmation. Diese Taufe im Heiligen Geist ist aber der Wendepunkt vom Natürlichen zum Übernatürlichen. Wenn wir als Christen im Sieg und im Überfluss leben wollen, dann müssen wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Das biblische Zeugnis belegt in der Apostelgeschichte mehrmals, dass die Taufe oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine extra Erfahrung war für die Gläubigen, die ihre Auswirkungen unter anderem darin zeigt, dass die Christen in Zungen oder in anderen Sprachen gesprochen haben und dass fortan Zeichen ihnen gefolgt sind, nämlich die Zeichen, von denen Jesus ihnen gesagt hat am Ende des Markus-Evangeliums. Nochmal, sogar Jesus musste getauft werden in dem Heiligen Geist und von dem Moment an fing er an, vollmächtig seinen Dienst zu tun. Die Jünger waren voller Schwäche und Kraftlosigkeit, ohne Rückgrat, bevor sie den Heiligen Geist empfangen haben. Aber danach waren sie kraftvolle Zeugen und erlebten, wie Zeichen und Wunder ihnen folgten. Ich glaube, wir können Gott von Herzen lieben und ihm dennoch aus eigener Kraft dienen. Der Hauptgrund für die Leblosigkeit unserer heutigen Kirche oder sind Christen, die versuchen Gott ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Aber so ist es nicht gedacht. Gott hat Jesus nicht geschickt nur als Vorbild, dem wir einfach nur so gut wir es eben können nacheifern. Gott hat Jesus gesandt, der gesagt hat, ich gehe weg und es ist gut für euch, dass ich nicht mehr körperlich da bin. Ich gehe weg und ich schicke euch einen anderen Tröster und der wird bei euch sein und er wird in euch sein. Und ich möchte euch heute ein wenig hungrig machen an diesem Pfingstfest und euch mit dieser Predigt hinterfragen. Bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt oder lebst du aus eigener Kraft dein christliches Leben? Und der Text aus Römer 8, den wir gerade gehört haben, möchte uns darin bringen, sozusagen im Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist zu leben. Und es war nicht so einfach, ja? Wenn man den Text so hört und denkt, boah, what? Gesetz des Geistes, des Lebens. Ist nicht so leicht und deswegen möchte ich versuchen, zunächst mal sagen, was ist davor passiert. Ja? Römerbrief ist einer der wunderbarsten Briefe und theologisch reichen Briefe des Neuen Testaments. Paulus hat im Kapitel 6 uns vor Augen gemalt, dass wir durch die Taufe und das Begräbnis unseres alten, selbstbestimmten Lebens ein neues Leben von Gott geschenkt haben. Also, dass wir gestorben sind durch die Taufe und dass wir jetzt für Gott leben. Und dann in Kapitel 7 zeigt er, dass man leicht in Versuchung kommt, dieses Leben jetzt, also das Geschenk des ewigen Lebens, aus eigener Kraft zu leben und immer wieder zu scheitern. Der berühmte Satz, der hier steht im 7. Kapitel, das, was ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich tue, will ich nicht tun, sozusagen. Ja? Wer wird mich erlösen aus diesem Teufelskreis? Und nun geht es in Kapitel 8 darum, wie der Geist Gottes die Gläubigen von der Kraftlosigkeit und Schwachheit eines selbstbestimmten, sündigen Lebens befreit. Wie wir, wenn wir Christen geworden sind, nicht immerzu in sündiges oder egoistisches Verhalten fallen müssen. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse. Da schreibt Paulus, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Also erstens, der Heilige Geist führt uns in die Freiheit von jeglicher Verurteilung durch Gott. Wir fühlen uns normalerweise ja nur verurteilt von Gott, wenn wir meinen, ihm durch unsere guten Taten und unser gutes Leben gefallen zu müssen. Wenn wir meinen, wir müssten es doch noch alles selbst haben in uns, besser zu sein. Und wenn dann was schief geht und wir nicht gut genug waren, dann kommt Verdammnis und Selbstanklage. Oh Gott, es tut mir leid, dass ich wieder versagt habe. Und das meinen wir natürlich ganz ehrlich. Aber wir sehen nicht, dass wir die ganze Zeit meinen, wir könnten es alles selber tun. Es ist alles in uns. Paulus sagt nun, wer im Geist oder mit dem Geist lebt, der ist frei davon. Gott ist weder sauer auf dich, Gott ist nicht enttäuscht von dir, Gott ist nicht zornig auf dich. Wir können jetzt den Willen Gottes erfüllen, aber nur durch den Geist. Sünde hat er bereits erledigt, vor über 2000 Jahren, es ist nicht mehr das Problem. Das Problem ist, dass wir immer noch meinen, Gott würde uns verurteilen, wenn wir einen Fehler machen. Und das ist so eine gute Nachricht. So wie Errettung nur dadurch geschieht, dass wir auf den Verdienst des Herrn vertrauen. Allein durch Gnade. Wir müssen nichts mehr tun. Er sagt einfach, du bist angenommen und darauf vertrauen wir. Und so erlangen wir aber auch ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit nur, wenn wir auf die in uns wohnende Kraft des Geistes verlassen. Vers 4. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und eben nicht mehr von unserer alten sündigen Natur. Das bedeutet, der Sieg gehört denen, die nicht im Bereich der eigenen Anstrengung darum ringen. Wir müssen ganz von ihm abhängig sein. Kapitulieren. Und sagen, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich brauche dich, Heiliger Geist. Und wenn wir ihn besser, oder wenn wir ihn zu unserer persönlichen Gerechtigkeit und Heiligung machen, dann macht das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Die zweite Freiheit, von der Paulus spricht, ist die Freiheit von unserer eigenen menschlichen Natur. Müsst ihr nachher nochmal nachlesen. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, die ja wie ich voraussetzte, Gottes Geist, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Also, die eigene Natur, die älteren Übersetzungen schreiben Fleisch, ja, oder fleischlich gesinnt sein, bedeutet nicht unbedingt, dass wir ganz schlimm sündigen, dass wir moralisch bankrott sind, dass wir echt furchtbar sind. Nein, es bedeutet, nach unseren Sinnen zu leben. Also sich auf die Sinne zu verlassen, mehr als auf Gottes Wort. Sinnlich leben geht auch einher damit, für sich selbst leben zu wollen. Und viele Christen wollen einfach noch für sich selbst leben und nicht für Gott. Am Ende des Tages willst du oder wollen wir oft für uns selbst leben. Und es geht mir da nicht darum, jetzt die Sinne schlecht zu machen oder zu verteufeln, unsere Gefühle oder unseren Verstand. Natürlich sollen wir sie einsetzen. Natürlich dürfen wir auch Gott spüren und genießen, wenn es passiert. Boah, Gott hat mich berührt. Ja, wir kennen sowas. Sinnliches Leben. Aber wehe, wenn wir dieses sinnliche Leben zum Maßstab machen. Das darf nicht das sein, worauf wir unseren Glauben setzen und worauf wir leben, als ob das die Wahrheit wäre. Zu oft verführen uns eben auch unsere Sinne. Wenn uns der Heilige Geist erfüllt, ist uns bewusst, dass das Wort Gottes der Maßstab ist für unser Leben. Nicht mehr diese Welt, nicht unser Gefühl, nicht der Verstand, nicht mal die kirchliche Tradition, nicht mal die Familientradition, auch nicht unsere Erfahrung oder Nichterfahrung. Durch das Wort Gottes erkennen wir, dass wir eine neue Schöpfung sind, die für Gott lebt, in Jesus, so heißt es in Römer 6. Was uns bisher ausgemacht hat, war, dass wir uns immer darauf verlassen, auf unsere Sinne. Und wenn unsere Sinne dem Wort Gott entgegenstanden, dann waren wir verwirrt oder sind wir verwirrt. Und im Zweifel entscheiden wir dann, folgen wir dann doch den Sinnen, dem Gefühlen. Und dadurch bringen wir keine Frucht für Gott. Wir vertrauen Gott nicht wirklich, sondern wir verlassen uns eben auf das, was wir sehen, spüren, anfassen können. Paulus schreibt es deutlich in Römer 8,8, wer fleischlich ist, also nach den Sinnen lebt, der eigenen Natur folgt, kann Gott nicht gefallen. Wenn wir aber nur für Gott leben und uns auf die innewohnende Kraft des Auferstandenen verlassen und ihm gefallen und dienen wollen, werden wir vom Heiligen Geist erfüllt und Christus immer ähnlicher. Im Geistleben bedeutet, Gott hat uns nicht nur sein Wort und Gebot gegeben, sondern er befähigt uns auch dazu. Das ist ja die Gnade. Er befähigt uns dazu, es durch seine Gegenwart und den Heiligen Geist auch zu halten. Deshalb sagt Paulus in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht länger ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt lebt also Jesus in mir. Er lebt für mich, er glaubt für mich, er handelt für mich durch den Geist. Und durch diese Erkenntnis, dann trachte ich danach, dass mein Herz täglich verändert wird. Das ist Gnade und es wirkt Gott für uns. Gottes Wort sagt, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, predigt das Evangelium. Nun, was tun wir? Als Kirche bestenfalls predigen, das können wir gut. Wir kümmern uns aber nicht um das andere. Warum? Weil wir uns auf unsere Erfahrungen oder Nichterfahrungen oder unseren Verstand stützen. Darauf stützen wir, verstecken uns auch oft hinter unserer Schwäche. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es ist ja so schwer, Menschenfischer zu sein. Ja, Jesus sagt es zwar, aber boah, wenn der wüsste, wie hart es mir, wie schwer es mir fällt. Ja? Wir leben aus unserer eigenen Kraft. Es ist so schwer, Zeugnis zu geben. Es ist unmöglich, Kranke zu heilen. Auch mit anderen Schwächen geht's so, ja? Es ist so schwer, von Pornografie frei zu werden, von Süchten frei zu werden, loszukommen von Jähzorn. Es ist so schwer. Ich kann nicht. Aber was sagt die Schrift? Was sagt uns Paulus? Wir leben im Geist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er euch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Krass! Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns. Sollte dem denn was unmöglich sein? Irgend so ein Papst vor vielen Jahren hat mal die krasse Aussage gemacht, also wirklich krasse Aussage: Seit es Gnade gibt, haben wir keine Entschuldigung mehr für Schwäche. Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nicht darum, dass wir nicht schwach sein können, dass wir nicht leiden, dass wir nicht so, ja, aber die Ausrede, dass er sagt, ich kann nicht, ich kann es einfach nicht. Weil es ist immer so, dass Gott sagt, natürlich kannst du es nicht. Deswegen bin ich ja gekommen, deswegen habe ich ja meinen Geist gegeben. Aber es gibt keine Möglichkeit für die Kirche, keine andere und für uns Christen, als uns auf den Geist Gottes zu verlassen. Wenn wir immer wieder, oh, wir sind so schwach, wir können es nicht, wir schaffen es nicht. Wenn wir so fixiert sind auf unser Leben, auf uns, dann können wir Gott keine Frucht bringen. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, will uns erfüllen. Er kann uns aber nur erfüllen, wenn wir bereit sind, uns von ihm führen zu lassen. Du musst dich einfach entscheiden, wem du folgen willst. Paulus schreibt, alle, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, sind Gottes Kinder. Die meisten Christen haben aber schon ihre eigenen Pläne für ihr Leben gemacht. Die Entscheidungen sind bereits getroffen. Jetzt wollen sie nur noch den Heiligen Geist darum bitten, die Kopie ihres Entwurfs zu segnen. Diese Christen erlauben aber dem Heiligen Geist nicht, sie zu führen. Sie führen sich selbst. Unsere Ursünde war ja der Stolz. Unser Stolz, uns zu erheben, sagen, ich weiß es besser. Wir wissen, wie es geht. Unsere eigene menschliche Natur versucht, Vorteile von Gott zu erlangen, will ihn benutzen, um uns zu segnen. Aber wenn wir die Fülle erleben wollen, müssen wir dem Heiligen Geist erlauben, die Wurzel des Stolzes in uns abzutrennen. Warum liefern wir uns ihm nicht aus? Ohne eine Bedingung zu stellen, ohne etwas zurückzuhalten. Und es gibt so viele Dinge, die uns zurückhalten. Ich habe neulich auch immer wieder in Seelsorgegesprächen von lang gestandenen Christen. Da ist irgendeine Enttäuschung. Und dann redet man nicht mehr mit Gott. Aber das ist nichts anderes als Stolz. Natürlich sind wir verletzt, wenn uns ein lieber Mensch genommen wird, wenn wir schlimme Dinge erleben. Aber wenn wir den Finger gegen Gott erheben, schneiden wir uns von jedem Leben ab. Und auch da müssen wir umkehren und sagen, vergib mir Gott, es liegt doch nicht an dir. Lass mich Teil der Lösung sein und nicht des Problems. Also warum liefern wir uns nicht aus, ohne Bedingungen zu stellen? Es ist die Einladung heute an dem Pfingstsonntag. Er ist da, Gott muss ihn nicht erst schicken, den Heiligen Geist. Aber die Frage ist, ob du ihn wirklich empfangen willst. Er ist da. Bist du hungrig genug? Bist du überzeugt genug, dass du ihn brauchst? Oder denkst du eigentlich geheim in dir, ich krieg mein Leben schon ganz gut allein hin? Dann darfst du so leben und auch da ist Gott nicht sauer auf dich, er ist nicht verzweifelt darüber, er kennt uns ja. Aber wir vergeben uns was, nämlich in der Fülle zu leben, die Gott für uns bereithält. Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade euch ein, euer Haupt zu beugen und, wenn ihr wollt, die Augen zu schließen und mit mir zu beten. Herr, wir danken dir für deine Botschaft, dein Evangelium, die gute Nachricht, dass du alles vollbracht hast für uns, zu unserem Heil, zu unserem Wohl, zu unserer Rettung, zu unserer Heilung, zu unserer Erlösung, zur Orientierung. Gott, du hast uns ein nagelneues Leben geschenkt. Und Herr, wir sind hier vor dir an diesem Pfingstsonntag. Vergib uns, wo wir uns auf uns selbst verlassen haben, wo wir dir unsere Türen verschlossen halten. Und öffne uns die Augen dafür, dass du da bist und dass du uns füllen willst. Heiliger Geist, tu dein Werk an uns. Nimm uns die Angst. Nimm uns den Stolz. Nimm alles, was uns hindert. Dass wir dich neu erfahren, neu bereit sind, für dich zu leben. Nicht mehr für uns selbst. Weil wir in dir alles haben. Und weil wir am Ende keine Verlierer sein werden, sondern mit dir gewinnen. Tu dein Werk an uns. Komm, Geist Gottes, komm. Amen. So wollen wir uns vorbereiten im nächsten Lied auf das Abendmahl, das wir miteinander feiern. Und dieser Schritt nach vorne kann einfach eine neue Entscheidung sein, zu sagen, wow, ich verlasse mich auf das, was du für mich getan hast. Dein Blut vergossen, dein Leib für mich zerschlagen, dass ich deinen Geist empfangen kann. Und dann lass dich neu berühren. Komm mit Erwartung, komm hungrig und sehe, was Gott für dich vorbereitet hat. Amen.